Netz, Kultur, Gesellschaft. Die Republika auf Radio 1.
Der eiserne Vorhang ist jetzt, so scheint's, ein digitaler. Russlands Präsident Putin will die Schotten dicht machen. Facebook, Twitter und Insta sind schon gesperrt und objektiv berichtende russische Medien an der Kandare oder aber gleich ganz aus dem Land verdrängt. Tech-Konzerne schränken ihren Business ein mit Russland oder legen ihn fürs Erste aufs Eis. Koppelt sich Moskau vom Internet ab? Unter diesem Titel trägt der Leiter des Russland-Programms der Friedrich-Ebert-Stiftung morgen hier vor. Und jetzt ist er schon bei mir auf dem Truck. Danke schön dafür und schön, dass Sie da sind. Alexei, jetzt muss ich nachschauen, Yusupov.
Genau, hallo.
Hi, hatte ich mir nicht notiert. Sie können jetzt hier die titelgebende Frage schon spoilern, also uns beantworten, ob sich Russland, ob sich Moskau abkoppelt vom Netz und sich ein eigenes abgeschottetes aufbaut.
Ja, das tut es. Das tut es allerdings auch schon seit 10 Jahren. Mhm. Das heißt, nach dem arabischen Frühling hat und nach den Protesten in Russland selbst, nach den manipulierten Wahlen, wo auch Alexei Nawalny so berühmt geworden ist, hat der Kreml verstanden, die eigentliche Gefahr ist gar nicht außerhalb der Grenzen, sondern im Innern. Mhm. Und im Gegensatz zu China hat man nicht frühzeitig Vorkehrungen getroffen, um eine wirkliche Kontrolle über dieses Netz zu haben. Und das hat die Regierung dann nachgeholt über die letzten 10 Jahre. Und der Krieg ist jetzt in gewissem Sinne ein Kipppunkt, wo viele Vorkehrungen, die bereits getroffen worden sind, technologisch, über die tatsächliche physische Kontrolle über Traffic und Infrastruktur, juristisch, rechtlich, zensurbasiert, eskaliert. Das heißt, es passiert nichts Neues grundsätzlicher Art, aber die Intensität ist krass.
Okay, der Prozess läuft schon seit einem Jahrzehnt, sagen Sie. Im Moment, so wie ich das verstehe, ist es so, wäre ich Userin in Russland, könnte ich über einen VPN-Tunnel noch zugreifen auf, keine Ahnung, tagesschau.de. Ich muss zur Information gehen, die kommt nicht über offizielle Medien zu mir, aber es gibt sie. Das heißt, das Netz ist noch nicht endgültig abgeschottet. Woran liegt das?
Tatsächlich ist es so, dass diese Vorbereitungen 21 vor allem angelaufen sind, um einen eigenen Adressraum mit einer eigenen Internetregistratur und Routing-Tabellen als Alternative des Internets in Gang und Kraft zu setzen. Das wäre aber schon ein ziemlicher Schock, ne? Weil für viele Russen, das ist eine sehr digitale Gesellschaft, 100 Millionen sind im Netz. YouTube ist das Volksmedium schlechthin, weit vor Fernsehen und anderen. Eine Abkopplung hin zu einem Matrioschka-Internet, zu einem souveränen Internet, so wie Wladimir Putin sich das vorstellt, würde den digitalen Alltag der Menschen extrem verändern. Und das scheut die Regierung. Sie wollen eigentlich die Normalität, den Alltag, wo Leute streamen, surfen, Serien gucken, Kochshows, Reparaturanleitungen, wollen sie nicht behindern. Das heißt, die technische Vorbereitung schreitet immer weiter voran. Aber diesen Hebel umzulegen, diese Entscheidung ist anscheinend noch nicht gefallen.
Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wieso? Also befürchtet die Regierung, befürchtet der Präsident Proteste?
Ich denke, auf jeden Fall befürchtet er, dass eine Krisenstimmung im Land einkehrt. Wenn Sie, Stand jetzt, als durchschnittliche Bürgerin, würden Sie den Krieg gar nicht mitbekommen. Das ändert sich in dem Augenblick, in dem Sie Ihrem Kind nicht mehr auf YouTube die Kindersendung anschalten müssen. Und das ist so eine ganz, ganz banale Sache, dass im Leben von ganz normalen, apathischen, depolitisierten Russen YouTube, Internet, Instagram bis vor kurzem eine große Rolle gespielt hat. Und das Regime scheut davor zurück, das komplett niederzureißen.
Sie haben uns die russische Gesellschaft als eine sehr digitale gerade geschildert im Konsum. Aber natürlich gibt es da auch eine Menge an Fachleuten. Die großen Tech-Konzerne, ich habe es gesagt, haben dicht gemacht oder zumindest doch ziemlich runtergefahren. Wer jetzt an freier Information oder freiem Netz interessiert ist, auch professionell in der Arbeit, ist vielleicht sogar schon ausgewandert. Auf jeden Fall gibt es einen Brain Drain. Können Sie beziffern, wie groß der ist?
Ja, also es gibt ihn. Er ist groß. Wir tappen so ein bisschen im Dunkeln, wie groß er ist, weil er so vielfältig ist. Es gibt Konzerne und Unternehmen, die ihre Leute rausnehmen aus dem Land. Ganze Teams in Flieger setzen und nach Dubai oder nach Deutschland fliegen. Die Deutsche Bank hat es getan, die Deutsche Post hat es getan. Da handelt es sich um 4-stellige Anzahl von Menschen pro Unternehmen. Es war eine sehr digitale Ökonomie mit sehr vielen Fachkräften. Wenn Sie jetzt aufs Tempelhofer Feld gehen, werden Sie dort jede Woche Freelancer, russische IT-Freelancer treffen, die eigenständig nach Deutschland geflohen sind und jetzt Jobs suchen und sich connecten und socializen. Sie sehen das wie im Organisierten, auch im Individuellen. Und das ist verständlich, weil das war der Beruf oder das sind die Berufe, die am ehesten integriert waren in die globale Ökonomie. Und sie verstehen, was eine Abschottung bedeutet für ihre Karriere, für diese Wirtschaft, für diese Gesellschaft. Und deswegen gehen die.
Zu Beginn des Krieges war die Überraschung groß. Ich sag mal, allgemein bei uns, wie schlecht aufgestellt, wie schlecht geführt die russische Armee ist. Wir haben ja aber auch immer gedacht, boah, die haben die mega treue Armeen, die das Ziel verfolgen, hier zu destabilisieren, zu irritieren, Falschinformationen zu verbreiten. Kann es sein, dass vielleicht die Cyberarmee auch gar nicht so super aufgestellt ist, dass wir die auch überschätzt haben? Und jetzt kommt ja vielleicht noch ein Brain Drain dazu.
Das ist ein Faktor. Was wir aber am ehesten gelernt haben, ist, dass Russland weiterhin von alten Herren regiert wird. Die Riege um Wladimir Putin, die sind alle geboren zwischen 45 und 65. Das ist keine digitale Generation. Selbst wenn sie die Fähigkeiten haben, vertrauen sie eher auf das sozusagen bewährte militärische Hardware, alte militärische Strategien. Und das kann sein, dass wenn dieser Krieg sich fortsetzt in einer niedrigeren Intensität, aber auf Jahre hinaus, dass diese Waffe, die die Russische Föderation hat, zurückkommt. Ich würde das also jetzt nicht abschreiben, aber tatsächlich ist es so, dass mit jedem weiteren Monat immer mehr IT-Leute einfach gehen.
Jetzt hat der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hier vorhin in der Sendung gemeint, dass das präventive Kenntlichmachen von Desinformationen aus dem Kreml ganz gut geklappt hat. Also, dass die Geheimdienste und die Zivilgesellschaft hier wach war und gesagt hat, sie lügen, wenn sie sagen, dass sie keinen Krieg vorbereiten. Teilen Sie die Einschätzung, dass das ganz gut funktioniert hat, dass die Banken?
Das war unerwartet von den amerikanischen Geheimdiensten. Ich wüsste jetzt nicht, wie man den Erfolg messen soll. Der Krieg ist trotzdem da und
Erfolg insofern, als dass Aufklärung oder das Verbreiten tatsächlicher Informationen ganz gut funktioniert habe.
Ich glaube, die Nachfrage kommt noch dazu. Es gibt eine spannende Umfrage, die zeigt, so viele Leute wie noch nie gucken Fernsehen wieder in Russland und so wenige wie immer, also das Vertrauenslevel ist auf dem historischen Minimum. Die Nachfrage kommt und das heißt, das wird wichtig sein.
Was ich mich seit Beginn des Krieges frage, kann ich als ganz stinknormale Nutzerin oder vielleicht auch Mitarbeiterin in freien Medien, aber ich führe jetzt mal keinen Tech-Konzern oder sowas, kann ich irgendwas beitragen zur Informationsfreiheit in Russland durch Spenden oder sonst wie?
Auf jeden Fall. Es gibt Hackathons auch in Deutschland, wo Netzaktivisten aus Russland technische Lösungen entwickeln, um diese Isolation zu durchbrechen. Es gibt solidarische Crowdfunding-Kampagnen, wo man VPN-Lizenzen und Abos kauft für andere Menschen in Russland. Das gibt es alles schon. Und vor allem sollte man Druck machen auf die westlichen Tech-Konzerne, solche wie Google zum Beispiel, weil die mit ihren sehr breit angelegten Sanktionen nicht unbedingt immer nur helfen. Zum Beispiel die Werbeeinnahmen der russischen Accounts sind pauschal abgeschaltet und viele dissidentische oppositionelle Content Creator kommen gar nicht an ihr Geld. Das nützt die Regierung eigentlich mehr, als dass es den oppositionellen Kräften nützt.
Koppelt Moskau sich vom Internet ab? Diese Frage stellt Alexei Yusupov, Leiter des Russland-Programms der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und ein bisschen beantwortet hat er sie hier schon, morgen dann ausführlich hier auf der Republika. Besten Dank für den Besuch bei uns.
Dankeschön.
Radio 1 präsentiert die Netzkonferenz Republika in der Arena Berlin. Alle Infos, Interviews und Reportagen auf radio1.de.